schön, dass ihr da seid, dass ihr diesen Gottesdienst verfolgt. Um ein Ziel zu erreichen, da braucht es Motivation. Das ist ganz wichtig. Es braucht Motivation, damit du auch die Durststrecken überstehst und damit du auch dranbleibst, wenn es vielleicht mal ein bisschen schwieriger wird, ein bisschen anstrengender wird. Wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, regelmäßig Sport zu treiben, und da gibt es sicherlich manche, die sich sowas vornehmen, was hilft dir durchzuhalten? Was hilft dir, motiviert zu sein, motiviert zu bleiben? Vielleicht könnte es ein Trainingspartner sein, mit dem du zusammen aktiv wirst. Dann kann sich so ein Effekt einstellen, dass sich keiner die Blöße geben will, keiner will Schwäche zeigen, und so bleibt die Motivation hoch und du kannst dein Ziel erreichen. Bei anderen Dingen ist das genauso. Da kann auch der Blick vielleicht auf andere helfen. Ich erinnere mich zum Beispiel in diesem Zusammenhang so an meine Studienzeit. Da gab es auch manchmal so Phasen, die waren ziemlich voll und ziemlich anstrengend und der Kopf brummte schon vom ganzen Studieren und man wollte am liebsten aufhören und irgendwas anderes machen und sich nicht weiter in Bücher vergraben. Aber dann habe ich mich umgeschaut bei uns in der Bibliothek und habe meine Kommilitonen gesehen, wie sie da alle fleißig saßen und fleißig studiert haben. Und die waren schon stundenlang da und dann habe ich mir gesagt, okay, eine Stunde mache ich auch noch. Eine Stunde halte ich noch durch. Wir Menschen, wir brauchen Motivation, um durchzuhalten. Wir brauchen diesen Antrieb, wenn wir ein Ziel erreichen wollen. Salomo, der dieses Buch der Sprüche verfasst hat, der weiß auch darum. Der weiß um unser Bedürfnis nach Motivation. Und Gott selbst, der uns geschaffen hat, der uns gemacht hat, der weiß das natürlich erst recht. Sprüche 3, 1 bis 12, was wir uns heute anschauen, will uns diesen Segen der Weisheit, also warum es so gut ist, mit Gottes Weisheit zu leben, verdeutlichen. Will uns das so richtig schön vor Augen führen, diesen Segen der Weisheit, damit wir begeistert werden. Damit wir begeistert werden für ein weises Leben, sodass wir sehen, es ist gut, es ist toll, es ist erstrebenswert, es ist wertvoll, nach Gottes Weisheit zu leben. Damit unsere Motivation steigt, damit unsere Motivation hochgeht, hoch bleibt und wir uns sagen, ja, das will ich auch. Das will ich auch unbedingt, dafür gebe ich alles, dass wir dann eben auch durchhalten. Dass wir durchhalten, auch dann nach Weisheit zu streben, wenn es vielleicht ein bisschen beschwerlich wird. Ich lese uns als Predigttext also Sprüche 3, Vers 1 bis Vers 12. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen, hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Diesen Abschnitt hier, Sprüche 3, 1 bis 12, wir müssen ihn im Zusammenhang des Bundes verstehen, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Es war ja so gewesen, dass Gott damals mit seinem Volk Israel einen Bund, wir könnten eigentlich auch sagen einen Vertrag, geschlossen hat. Und dass jede Seite jetzt sich verpflichtet hatte zu bestimmten Dingen. Und genauso hat Gott auch die Beziehung zwischen uns und ihm im Neuen Testament gestaltet. Nicht umsonst sprechen wir vom neuen Bund, in dem wir leben. Also diese Bundesbeziehung zwischen Gott einerseits und den Menschen andererseits, sie ist grundlegend für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Es ist eine Bundesbeziehung. Und unser Text, der schildert, wozu wir aufgefordert sind, als die einen Bundespartner, wir Menschen. Wir lesen das in den ungeraden Versen. Das ist sehr interessant auch gestaltet hier wieder. Wir lesen das in den Versen 1, 3, 5, 7 und 9. Da lesen wir, wozu wir aufgefordert sind, als die einen Bundespartner. Und dann schildert uns unser Text auf der anderen Seite, wozu Gott sich als der andere Bundespartner verpflichtet hat, womit er uns beschenken möchte. Das lesen wir in den geraden Versen. Verse 2, 4, 6, 8 und 10. Vers 11 und 12, die sind dann nochmal anders zu sehen. Ne? Also wir haben hier beide Seiten, Mensch und Gott. Beide haben ihre Verpflichtungen und in diesem Text sind sie eben ineinander verwoben. Es kommt immer abwechselnd. Wir und Gott, Gott und wir. Es ist ineinander verwoben und wir haben insofern da eigentlich schon den Hauptteil unserer Predigtgliederung. Einerseits, wozu sind wir aufgefordert und andererseits, wozu hat sich Gott verpflichtet. Und dann schauen wir noch, ob wir uns wirklich darauf verlassen können, auf diesen Bund. Trägt er? Und warum Jesus, das ist dann der letzte Punkt, der Garant, die Schlüsselperson dieses Bundes ist. Also vier Punkte, vier Gedanken. So mal die Vorschau. Ja? Das erste, wozu sind wir aufgefordert? Wozu sind wir aufgefordert? Und wir können es zusammenfassen, leb nach Gottes Weisheit. Wir sind aufgefordert, nach Gottes Weisheit zu leben. Und wir sehen, dass auch dieses Kapitel hier damit beginnt, dass der Sohn, der die Weisheit lernen soll, also gewissermaßen wir alle, angesprochen werden. Mein Sohn, genauso können wir formulieren, meine Tochter, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Vers 1. Gottes Weisung, seine Gebote sind dieser Weg zur Weisheit. Es wird also deutlich, dass hierin in Gottes Wort, in Gottes Weisungen, in seinen Mahnungen die Weisheit zu finden ist, nach der wir leben sollen. Aber worum es vor allen Dingen geht, auch in diesem Vers, das ist, dass unser Herz diese Gebote verinnerlicht. Weisheit, das haben wir ja schon mal gehört in diesen Wochen, Weisheit ist ja nicht theoretisches Kopfwissen, was ich irgendwo angesammelt habe. Sondern es ist praktische Lebensklugheit. Sie gibt es erst im Vollzug. Weisheit zeigt sich erst dann, wenn ich sie auch umsetze. Also Weisungen und Gebote müssen verinnerlicht werden. Und darum lesen wir in Vers 3 einen Rat. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Hänge meine Gebote an deinen Hals. Er ist natürlich hier bildhaft gemeint, aber vielleicht könnte man es sogar auch wörtlich verstehen. Aber es ist natürlich gemeint, dass wenn du nach Gottes Weisheit leben willst, dann umgib dich mit Gottes Wort. Lass dich prägen davon, von seinen Geboten. Hol das rein so in den Alltag deines Lebens. Tränke deine Seele damit, mit seinen Weisungen. Ich habe es überlegt, das ist vielleicht so ein bisschen wie beim Kochen. Ne? Also ich bin jetzt nicht so der Profikoch, aber ich weiß doch, dass worin du etwas garst, das hat Auswirkungen, das bestimmt dann am Schluss auch, wie die Sache schmeckt. Also wenn du etwas in einer wohlschmeckenden Brühe garst, dann schmeckt das anders, als wenn du es in das bloße Wasser tust oder vielleicht in eine ganz andere Flüssigkeit. Das wird ja aufgesogen. Das bestimmt das Aroma. Und so ist es auch mit uns, mit unserer Seele. Womit wir unsere Seele durchtränken, womit wir uns befassen, wovon wir uns berieseln lassen, womit wir uns beschäftigen, das bestimmt am Schluss auch die Ausrichtung unseres Innersten. Und da kannst du dich fragen, wie ist denn das? Gottes Gebote. Umgibst du dich damit? Gottes Weisungen, lässt du dich davon prägen? Was hörst du eigentlich, wenn du morgens aufgestanden bist? Womit fütterst du deine Seele in ruhigen Momenten, wenn du Zeit hast? Womit befasst du dich, wenn du länger Zeit hast? Wie viel Gottes Wort kommt vor bei dir in deinem Leben? Gott gibt uns hier diesen Rat: Hänge meine Gebote an deinen Hals, umgib dich mit ihnen, hol sie nah ran an dich. Ne? Was um den Hals hängt, das hast du nah an dir dran. Davon lässt du dich nicht trennen. Umgib dich ständig damit. Und dann geht dieser Vers noch weiter. Es ist ja hier der dritte Vers. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Dass das geschieht, ist nämlich das Ziel. Dass es auf die Tafel deines Herzens geschrieben ist. Um wirklich in Weisheit zu leben, braucht es diese Veränderung des Herzens. Schon die Propheten des Alten Testamentes, sie haben gesehen, dass dieser Tag, an dem dies geschehen wird, einmal kommen wird. Das soll der Bund sein, sagt uns Jeremia, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also es ist gut und notwendig, dass wir das tun, was ich eben gesagt habe, dass wir uns mit Gottes Wort, mit seinen Weisungen befassen, dass wir darauf achten, darauf schauen, dass es das ist, womit wir unsere Seele tränken. Aber grundlegend ist, dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Dass er mit dem Heiligen Geist unser Herz erneuert. Dass er Gottes Weisung und Gebote auf unser Herz schreibt. Und dass dann der Heilige Geist uns anleitet, im Alltag unseres Lebens nach Gottes Weisungen zu leben. Und da stellt sich einfach diese Frage: Wie ist das bei dir? Gehört dein Leben schon Jesus Christus? Hast du dich ihm schon anvertraut? Hast du ihn angenommen, so als Herr über dein Leben und ihn gebeten, dass er hineinkommt in dein Leben, dass er dich ausfüllt, dass er dich verändern darf? Das, ihr Lieben, ne, auch wenn ich es immer wieder sage, ist der erste, das ist der wichtigste Schritt, um nach Gottes Weisheit zu leben. Jesus Christus in das Leben hineinzuholen, ihm unser Leben zu öffnen, zu sagen, komm rein, dir gehört mein Leben, verändere mich, verändere mein Herz. Schreib es auf mein Herz. Und dann, ihr Lieben, um nach Gottes Weisheit zu leben, braucht es Vertrauen. Sebastian hat diesen Vers schon angesprochen hier, dieser berühmte Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ein ja bekannter Vers, viele kennen ihn. Er macht deutlich, dass Vertrauen gefragt ist. Das Vertrauen, der Weg ist, wirklich nach Weisheit zu leben. Also Vertrauen, dass Gottes Weg wirklich gut ist. Und ob ich vertraue an dieser Stelle, dass Gottes Weg wirklich gut ist, denn sozusagen, ich vertraue Gott, das ist ja schnell gesagt, aber ob ich wirklich vertraue, das zeigt sich eben dann, wenn Gottes Weg und mein Weg vielleicht sich entgegenstehen, wenn die ein bisschen auseinandergehen. Gottes Weg und meine Vorstellung vom Weg. Und da setzt Vers 7 fort und warnt uns. Vers 7, dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Also dünke dich nicht, ne? Das heißt, bilde dir nicht ein. Bilde dir nicht ein, weise zu sein. Denke nicht, dass du es besser weißt, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Und hier wird eben deutlich, dass es diesen Gegensatz gibt zwischen der menschlichen und der göttlichen Weisheit. Menschliche Weisheit und göttliche Weisheit, die liegen oft auseinander. Die vertreten oft gegensätzliche Positionen. Na, die Weisheit dieser Welt, sie sagt hier zum Beispiel, dass es schlau ist, dass es klug ist, wenn du Besitz anhäufst. Wenn du nach Reichtum strebst, dann bist du sicher. Aber die Weisheit Gottes sagt uns, Sprüche 11, Vers 24 zum Beispiel, einer teilt reichlich aus, also gibt weg, ist großzügig und hat immer mehr. Ein anderer kargt, er ist geizig, wo er nicht soll und wird doch ärmer. Was ist Gottes Weisheit? Steht der weltlichen Weisheit ganz entgegen. Oder die menschliche Weisheit, die rät dir vielleicht, es dem anderen heimzuzahlen. wenn er dich ungerecht behandelt hat. Das soll er mir büßen. Das hat er davon. Der wird noch sehen, was das für ihn bedeutet. Aber die Bibel, die göttliche Weisheit, sie fordert uns auf, selbst den Feinden zu vergeben. Göttliche und menschliche Weisheit stehen sich entgegen. Die weltliche Weisheit, noch ein Beispiel, sie fordert dazu auf, dass wir uns selbst in den Vordergrund spielen. Dass wir allen zeigen, wie toll wir sind, was wir für Qualitäten haben. Die göttliche Weisheit warnt uns davor. Lass dich von einem anderen loben und nicht von deinem Mund. Von einem Fremden und nicht von deinen eigenen Lippen. Sprüche 27, Vers 2. Also, wir sehen, da gibt es einen Unterschied. Und das ist wichtig, dass wir nicht diese weltliche Weisheit einfach kritiklos übernehmen und danach streben, sondern vertrauen wir hier Gott und seinen Weisungen. Fürchten wir den Herrn und seine Gebote. Bedenken wir, dass unsere Weisheit aus Gottes Sicht Torheit ist. So sagen es die Sprüche, ne? Torheit, Dummheit. Unterstellen wir jeden Lebensbereich Gott und er wird uns durch sein Wort in die Weisheit leiten. Das ist, wozu wir aufgefordert sind. Ne? Diese ungeraden Verse 1, 3, 5, 7 und 9. Leben nach Gottes Weisheit. Das ist unsere Verpflichtung, sozusagen. Leben nach Gottes Weisheit. Und jetzt schauen wir auf die andere Seite. Wir sind ja der eine Bundespartner als Menschen, dann gibt es Gott, er ist der andere Bundespartner. Er hat sich selbst verpflichtet. Das ist auch ein interessanter Gedanke eigentlich, sich das mal so klarzumachen, dass der allmächtige Gott, der Herr dieser Welt, der alles geschaffen hat, dass er sich selbst verpflichtet. Er legt sich fest. Er schränkt sich damit gewissermaßen ein. Der allmächtige Gott schränkt sich ein. Er sagt, auch ich lege mich fest und darauf lege ich mich fest. Das lesen wir jetzt in den Versen 2, 4, 6 und 8. Womit Gott uns beschenkt, Leben in Fülle und Segen. Hier wird also deutlich, wozu Gott sich in diesem Bund verpflichtet, wenn wir unseren Teil auch erfüllen. Und das, womit Gott uns beschenken möchte, das hat diesen motivierenden Zweck. Das soll uns Lust machen. Das soll die Motivation hochhalten, dass wir dranbleiben. Dass wir dranbleiben, auch wenn es uns fordert. Gottes Wort zeigt uns hier, wir gehen das mal schnell durch, wie sehr es sich lohnt, nach Gottes Weisungen zu leben. Vers 2, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Das ist ganz ähnlich eigentlich wie beim fünften Gebot, wo es darum geht, Vater und Mutter zu ehren. Da gibt es auch diese Verheißung, interessanterweise, auf dass du lange lebst. Wird auch so verknüpft. So führt auch hier also ein Leben nach Gottes Weisheit, dass du Gott ehrst, zu einem langen und guten Leben. Das ist die Perspektive, die Gott uns hier gibt. Ein langes gutes Leben. Eine wunderbare Perspektive. Und nicht nur das, wer nach Gottes Weisheit lebt, er wird Anerkennung finden bei Gott und Menschen. Vers 4, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Vers 6 verheißt uns schließlich, dass Gott uns, wenn wir nach seiner Weisheit leben, auf dem richtigen Weg führen wird, dass wir da nicht abkommen. Und Vers 8 spricht davon, dass Gott uns sogar mit Gesundheit und mit körperlichem Wohlbefinden segnet. Und schließlich Vers 10 wird uns sogar ein gutes Auskommen in Aussicht gestellt. Ne, bildhafte Sprache hier aus der landwirtschaftlichen Kultur der damaligen Zeit. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein voll laufen. Überfluss. Klingt gut. Bevor wir darüber nachdenken, ob diese Verse vielleicht ein bisschen zu dick auftragen, könnte man ja meinen, möchte ich aber doch die Wahrheit dieser Worte betonen. Die Wahrheit dieser Worte hervorheben. Denn eigentlich, was hier beschrieben wird, es ist eigentlich im Grunde, ich würde so sagen, so ähnlich wie ein Naturgesetz. So ähnlich wie ein Naturgesetz. Stellen wir uns eine Pflanze vor. Du legst den Samen in die Erde, in guten Boden hinein. Du bewässerst das regelmäßig. Du hegst und pflegst die Pflanze. Du düngst sie. Du sorgst für Sonnenlicht, die richtige Temperatur natürlich. Du bindest das kleine, dann heranwachsende Pflänzlein schön an, dass es nicht umknickt oder umgepustet wird von einem stärkeren Wind. Und du beschneidest dann vielleicht die Pflanze später, ne, dass sie gut wachsen kann, sich ausbreitet und so weiter und so fort. Wenn du alle diese Schritte beständig und richtig ausführst, dann wirst du erleben, dass deine Pflanze heranwächst. Du wirst erleben, dass sie groß wird, dass sie gesund wird und dass sie eines Tages Frucht bringt. Das ist einfach so. Das ist eigentlich eine Gesetzmäßigkeit. Das wird so sein. Genauso ist es mit dem Leben nach Gottes Weisheit. Wenn du dir Gottes Weisung zu Herzen nimmst, dich seinen Geboten unterordnest und nach seiner Weisheit lebst, dann wird Gott das segnen. Denn wenn du nach Gottes Weisheit lebst, dann lebst du gewissermaßen nach den Gesetzmäßigkeiten dieser von Gott geschaffenen Welt. Also wenn du dich zum Beispiel freundlich und ehrlich verhältst, wenn du ein angenehmer Zeitgenosse bist, dann werden die Menschen das in aller Regel auch schätzen. Und sie werden deine Art mögen. Du wirst gut ankommen damit. Hatten wir ja hier auch. Du wirst Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Ja, das ist so. Oder anderes Beispiel, wenn du deiner Frau, deinem Mann, je nachdem, treu bleibst, mit Liebe und Wertschätzung ihm oder ihr begegnest, wenn du Probleme ansprichst und vergebungsbereit bleibst, so wie Gott uns das aufträgt in seinem Wort, dann hast du gute Chancen, eine lange und glückliche Ehe zu führen. Weil die Welt nach diesen Gesetzmäßigkeiten der Weisheit funktioniert. Es lohnt sich. Es lohnt sich, nach Gottes Weisheit zu leben. Es lohnt sich, den Aufforderungen in diesen ungeraden Versen, ne, 1, 3, 5, 7 und 9, nachzukommen. Denn Gott beschenkt uns dann mit einem Leben in Fülle und Segen. Also, wir dürfen uns hier ja motivieren lassen. Wir dürfen uns hier anspornen lassen, damit Gott uns mit einem Leben in Fülle und Segen beschenkt. Vielleicht hast du aber auch gedacht, das klingt ja alles zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht ist das so der Gedanke gewesen, der dir durch den Kopf geschossen ist, eben als ich von diesen Segnungen Gottes sprach. Und das ist ja eine Frage, die berechtigt ist. Berechtigt ist. Wirklich? Können wir uns darauf verlassen, dass das so ist? Können wir uns darauf verlassen, ne, dem langen und guten Leben, Gesundheit, ein gutes Auskommen, von allen diesen Segnungen, die Gott hier demjenigen verspricht, der nach Gottes Weisheit lebt, ist das wirklich immer so? Trägt der Bund auch an dieser Stelle, dass Gott hält, was uns hier mit großen Worten versprochen ist? Naja, also unsere Lebenserfahrung, die sagt uns, dass diese Gleichung, lebt nach Gottes Weisheit, dann hast du ein gesegnetes, gutes, langes Leben, dass das nicht immer so aufgeht. Und ja, weil wir in einer gefallenen Welt leben, die nicht mehr in ihrer schöpfungsgemäßen Balance ist, also nicht mehr im Originalzustand ist, wie Gott sie gemacht hat, trifft eben auch denjenigen, der nach Gott fragt, den Gottesfürchtigen, der nach Gottes Weisheit lebt, auch ihn treffen mitunter Böses und Schlechtes. Und doch sorgt unser souveräner und unser uns liebender Herr dafür, dass diese Gleichung nach Gottes Weisheit leben, ein gutes, gesegnetes Leben führen, dass sie weiterhin gültig bleibt. Aber ein bisschen anders vielleicht, als wir uns das gedacht haben. Und da kommen jetzt diese letzten beiden Verse dieses Abschnittes ins Spiel. Vers 11 und 12 nämlich. Mein Sohn, heißt es dort, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Wir werden hier aufgefordert, Gottes Zucht, über das Wort haben wir schon mal gesprochen, Gottes Zucht, also seine Erziehungsmaßnahmen, so könnten wir es umschreiben, zu akzeptieren. Wir sollen begreifen, dass dann, wenn uns etwas Schlimmes trifft, Krankheit, Arbeitslosigkeit vielleicht, Sorgen, finanzielle Nöte, dann heißt das nicht, dass Gott uns nicht mehr liebt. Dann bedeutet das auch nicht, dass Gott seine Bundesverpflichtungen nicht mehr erfüllt. Nein, Gott lässt dieses alles, Krankheiten, andere Beschwernisse zu in unserem Leben, damit wir wachsen. Damit wir wachsen. Also wir müssen hier eins richtig verstehen. Zucht ist nicht Strafe. Es geht hier nicht so zu nach dem Motto, du hast jetzt dieses oder jenes gemacht und darum mache ich dir jetzt als Konsequenz das Leben schwer. Na, Krankheit zum Beispiel ist keine Folge der eigenen Sünde. Jesus selbst hat das mal unmissverständlich klargestellt, denn viele Leute zu seiner Zeit haben das so gedacht. Aber Jesus sagt, nein, Johannes 9 kann man es nachlesen, das ist nicht so. Darum macht die Zucht auch die Gleichung nach Gottes Weisheit Leben, dann gesegnetes Leben, nicht ungültig. Zucht ist nicht Strafe. Zucht ist eher, könnten wir sagen, es ist eher wie Training. Training, damit wir reifen, damit wir wachsen. Training, ne? Wir können auch mal hier an diesen Bereich des Sports denken. Haben wir am Anfang ja schon. Sport. Wenn du Höchstleistung bringen willst, wenn du richtig was erreichen willst, dann musst du trainieren. Und wenn du so richtig gut sein willst, dann musst du auch hart trainieren. Und dann musst du auch mal über die Schmerzgrenze hinausgehen. Und dann, wenn du einfach keine Lust mehr hast und denkst, ich habe keine Kraft mehr und ich kann nicht mehr, dann musst du weitermachen. Dann musst du weitermachen und du musst dich quälen. Du musst dich quälen, damit der Körper stärker wird. Nur ein solches hartes Training wird zum Erfolg führen. In vielen anderen Dingen unseres Lebens ist es genauso. Wir können auch mal ans Lernen denken. Im Lernen ist es auch so. Auch hier geht es nicht ohne Überwindung und Anstrengung. Auch hier geht es nicht ohne eine gewisse Qual. Wenn du ein großes Ziel erreichen willst, musst du hart sein mit dir. Du musst früh aufstehen, du musst lernen, du musst arbeiten, du musst die Lustlosigkeit überwinden, du musst durchhalten. Nur dann wirst du Erfolg erlangen. Wir lesen hier in den Sprüchen nun: Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Wenn uns also etwas Schwieriges trifft, dann, so lernen wir hier, geschieht das nicht, weil Gott seinen Bundesverpflichtungen nicht mehr treu wäre oder weil er uns verstoßen hätte. Vielmehr wird deutlich, dass dann, wenn wir etwas Schlechtes erleben, Gott gerade dies in seiner Liebe zu unserer Zucht, also zu unserem Training, gebraucht, damit wir weiter wachsen und reifen. Niederlagen und Schicksalsschläge widersprechen also nicht Gottes Wort an dieser Stelle, sondern umgekehrt ist es eigentlich, sie bestätigen Gottes Liebe. Sie bestätigen Gottes Liebe, weil sie verdeutlichen, hey, Gott sorgt sich um mich. Er kümmert sich um mich. Er will, dass ich wachse. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Gott gebraucht diese schlimmen Dinge dieser Welt, um an uns zu arbeiten. Ist im Grunde, also ist übrigens auch ein neutestamentlicher Gedanke, ne? Das finden wir nicht nur hier in den Sprüchen. Jakobus schreibt zum Beispiel an die Christen zu seiner Zeit: Meine lieben Geschwister, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Ne, da ist dieser Trainingseffekt beschrieben, Jakobus 1 ist das. und ebenso auch der Apostel Petrus in seinem Brief. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. 1. Petrus 1 ist das, auch hier. Ne? Dieser verändernde Effekt, der dadurch eintritt, durch dieses Training. Das heißt also, es lohnt sich, nach Gottes Weisheit zu leben. Und diese Gleichung, ja, lebt nach Gottes Weisheit, dann segnet dich Gott, die geht weiterhin auf, die stimmt weiterhin, weil Gott uns selbst durch die Niederungen und Schwierigkeiten des Lebens hindurch segnet, indem er die Anfechtung und das Böse, mit dem wir konfrontiert sind, als Zucht, als Training zu unserem Wohl verwendet. In alledem zeigt sich Gottes Liebe zu uns, ganz persönlich zu dir. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Das darfst du wissen, das darf dich trösten, das solltest du dir merken, gerade für die dunklen Stunden des Lebens. Erinnern wir uns noch einmal daran, wozu wir aufgefordert sind in diesem Bund zwischen Gott und Menschen. Ne? Zwei Parteien, Gott und Menschen. Wir sollen ja unseren Teil erfüllen, nach Gottes Weisheit leben. Ne? Das war der Anfang, Vers 1, 3, 5, 7 und 9. Gottes Gebote achten, uns allein auf ihn verlassen, ihn mit allem, was wir haben, ehren und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt noch viel weiter ausführen. Aber ist es nicht so, dass niemand von uns ehrlicherweise bemerkt, diese Bundesverpflichtungen vollumfänglich erfüllt? Oder ist es nicht häufig so, dass wir diesen Bund von unserer Seite sogar schon verletzt haben? Wie kann denn dann dieser Bund Bestand haben, wenn wir ihn doch verletzen? Wie kann Gott dann noch an den Bund gebunden sein, wenn wir ihn unsererseits schon längst gebrochen haben? Nur durch Jesus. Letztendlich nur durch ihn, durch Jesus Christus. Er ist diese Schlüsselperson, er ist dieser Garant für den Bestand des Bundes. Denn Jesus, er war der Sohn, der in vollkommener Weisheit aufwuchs. Wir lesen das in Lukas 2, Vers 52, die Weisheit nahm zu. Und er war derjenige, der diese Weisheit umfänglich und ohne Ausnahme lebte. Und so ist er derjenige, der zweifellos diesen ganzen Segen, der sich aus diesem Leben nach Gottes Weisheit ergibt, dieser Segen, den derjenige verdient hat, der vollumfänglich nach Gottes Weisheit lebt, der ihm auch gilt. Also Jesus gilt dieser ganze Segen. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus diesen Segen nicht für sich behalten hat. Er ist derjenige, der unsere Stellung vor dem Vater eingenommen hat, der alle Verpflichtungen perfekt erfüllte, die eigentlich wir erfüllen müssten, die auf uns gelegt sind, zu denen wir uns verpflichtet haben. Und dann nahm Jesus noch den ganzen Fluch, die ganze Strafe auf sich, die uns hätte treffen müssen, weil wir den Bund verletzt haben. Er durchlebte Schwäche, Sorgen, Angriffe von Feinden, Qualen und sogar den Tod. Und nun bietet er Vergebung an. Vergebung für alle, die den Bund mit Gott gebrochen haben. Im Großen vielleicht oder im Kleinen. Ganz egal. Er bietet Vergebung an für alle, die an ihn glauben. Und dann gibt es diesen Tausch. Diesen Tausch, von dem wir immer wieder sprechen. Unser Versagen wird auf ihn gelegt. Unser Versagen wird auf ihn gelegt und sein vollkommenes Leben, das wird umgekehrt uns zugerechnet. Und damit gilt auch uns dieser ganze Segen Gottes, der demjenigen verheißen ist, der nach Gottes Weisheit lebt und diese Bundesverpflichtungen erfüllt. Das alles gilt uns durch Jesus Christus, weil Jesus Christus es verdient hat und weil er es uns gut schreibt. Wie Paulus es schreibt. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Durch Christus. Epheser 1, Vers 3. Wunderbar. Wie sind wir hier beschenkt? Und dann bedenken wir, dass dieser Jesus Christus in unser Leben kommt, dass er unser Herz erneuert hat, dass der Heilige Geist Gottes Gebote, seine Weisungen, und da machen wir jetzt sozusagen, ja, den Sack zu, wir sind wieder am Anfang der Predigt, dass er seine Weisungen auf unser Herz geschrieben hat und dass wir nun leben sollen, dass wir leben können, was in uns hineingelegt ist. Denn Jesus erneuert uns, dass wir mehr und mehr den Bund halten können, zu Gottes Ehre und ja, zu unserem Wohl. Darum, bleiben wir hier dran. Lassen wir hier nicht nach. Geben wir hier nicht schnell klein bei, dann, wenn es mal anstrengend wird. Dann, wenn wir ermüdet sind vielleicht oder Angriffe erleben, lassen wir uns auch nicht einfach einlullen, dass wir schläfrig werden. Sondern lassen wir uns für ein weises Leben begeistern. Fragen wir danach, nach Gottes Weisungen, nach seinen Geboten. Nehmen wir sie an, achten wir sie, wenn es um unseren Umgang geht, mit unserem Geld vielleicht. Wenn es darum geht, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir unsere Zunge gebrauchen und diese vielen Themen mehr. Auf Gottes Weisheit liegt Segen. Das ist die Gesetzmäßigkeit dieser Welt. So hat Gott das gestaltet. Da liegt Segen drauf. Wer nach seiner Weisheit lebt, der wird von ihm beschenkt. Lass dich dafür motivieren, neu motivieren, ein auf Gottes Weisheit gegründetes Leben zu führen. Bleiben wir hier treu, unserem gnädigen Herrn, der uns reich beschenkt hat. Bleiben wir ihm treu, ihm, der sich für uns geopfert hat, der seine Privilegien, seine himmlische Herrlichkeit, sein Leben alles aufgegeben hat. Bleiben wir ihm treu, der sich in Schimpf und Schande erniedrigte, der sein Leben aus Liebe für dich persönlich opferte, damit du erlöst und beschenkt wirst. Paulus schreibt, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Amen.